Hallo und herzlich willkommen zur Folge 5 unseres Podcasts Meinungscafé. Mein Name ist Andreas.
Und ich bin Anna.
Hallo Anna, Folge 5. Heute geht es um das Thema Wahlversprechen. Aber bevor wir damit beginnen, gebe ich ab an dich, liebe Anna, mit einem anderen Thema.
Genau, wir haben nämlich noch einen kleinen Flashback vor. Und zwar ist das ein Flashback zu Folge 2. Das war das Thema Feminismus. Ja. Und die Tage haben wir nochmal einen Hörerkommentar bekommen. Danke dafür, wir freuen uns immer sehr über Hörerkommentare, den wir so gut fanden, dass wir gesagt haben, da wollen wir jetzt nicht einfach nur in einem Kommentar bei Spotify drauf antworten, sondern den diskutieren wir jetzt zum Anfang dieser Folge ein bisschen off-topic, einmal als Antwort. So, und zwar war der Hörerkommentar darüber, über das Thema der Frauenquote. Ich habe nämlich in Folge 2 gesagt, dass ich persönlich die Frauenquote kritisch sehe, weil ich nicht einfach nur deswegen befördert werden möchte oder eine Top-Manager-Rolle, nicht, dass ich die hätte, aber kriegen wollen würde, nur aufgrund dessen, dass ich eine Frau bin. Ja. So, das war meine kritische Meinung dazu. Und die Hörerin hat darauf kommentiert, naja, aber wie soll denn Chancengleichheit dann hergestellt werden? Denn die Frauenquote greift ja auch nur dann, also zum ersten Mal geht es nicht um irgendwie ein Gesetz für alle Arten von Unternehmen und für alle Arten von Jobs, sondern die ist explizit für Vorstände, für Aufsichtsräte, fürs Topmanagement, weil da eben festgestellt wurde, da sind Frauen wirklich sehr gering vertreten.
Geringer.
Sind waren. Und das ist ja auch absolut korrekt. Ist auch korrekt. Und da greift dann eine Frauenquote, 30% ist es, glaube ich. Und wieso nicht, wenn beide gleich qualifiziert sind, es dann okay ist zu sagen, mit einer Frauenquote, dann muss halt aber auch so und so viel Prozent von Frauen besetzt werden. So, das war der Kommentar und das fand ich super. Also nochmal danke. Und unsere Antwort dazu ist, also ich verstehe prinzipiell, warum es eine Frauenquote gibt und ich verstehe auch, warum die notwendig ist und wieso das gerade auch so irgendwie der beste Weg ist, um eine Gleichheit im Vorstand, im Aufsichtsrat, im Topmanagement herzustellen. Ich persönlich, und da geht es mit Sicherheit anderen anders, aber ich persönlich habe irgendwie ein doofes Gefühl dabei, wenn ich mir denke, okay, ich habe mich jetzt voll angestrengt, aber irgendwie habe ich jetzt nur den Posten bekommen, weil ich eine Frau bin. So, ich weiß nicht, irgendwie möchte ich einfach, und das ist natürlich das Wunschdenken, das ist die Utopie, das wollen ja alle, einen Job bekommen und in eine Top-Management-Position, weil man eben abgeliefert hat. Also das ist ja was, das unterstelle ich jetzt mal. Aber ich denke mal, das ist ja wohl das Ziel von allen. Richtig. Und das ist ja auch eigentlich das Ziel, wo wir hinkommen wollen. Eine wirkliche Gleichberechtigung und Chancengleichheit kann sich eigentlich nur dann herstellen, wenn es einen Mindset-Change gibt. Ja. Also wenn quasi alle, die das bestimmen, wer so einen Posten bekommt, wirklich ausschließlich darauf gucken, wer ist denn am besten qualifiziert, unabhängig davon, welches Geschlecht das ist.
Genau.
Das ist ja das Ziel. Das ist ja das, was wir, glaube ich, wirklich alle wollen.
Ja, das glaube ich auch.
Dass das wirklich da ist, kann meiner Meinung nach nur passieren, wenn dieser Mindset-Change passiert. Und das ist natürlich schon fast eine psychologische Aufgabe, die super schwierig ist. Und deswegen verstehe ich, ich weiß nicht, ob man es sich damit vielleicht sogar ein bisschen einfach macht, zu sagen, naja, dann schreiben wir das jetzt halt vor. Dann habt ihr da eure 30% Frauen irgendwie drin und dann seid ruhig.
Ja.
Aber da dann aufzuhören und zu sagen, naja, jetzt habt das doch, finde ich ein bisschen, sehe ich kritisch. Weil was ist, wenn du dann als Top-Managerin den Posten hast? Und vielleicht hat man den dann sogar auch bekommen, weil man die Qualifikation hat. Vielleicht saß da jemand, der dich auf den Posten gesetzt hat, der gar nicht aufs Geschlecht geguckt hat. Aber dann sitzt du da und ich sag mal, die Männer um dich rum. Ich weiß nicht, ob das so ist. Vielleicht ist hier ja jemand im Zuhörerpublikum, der so einen Posten hat. Ob dann die Männer um dich rum sagen, naja, du sitzt doch eh nur hier wegen der Frauenquote.
Ja.
Und das ist so, das ist doch auch nicht cool.
Und dann vielleicht noch meine Sichtweise, ich arbeite ja auch im Konzern, wenn dann sogar so klassisch, ja, wir brauchen eine Frau im Vorstand und dann machst du dann Personalvorstand. So, seltenst CEO, seltenst COO, also Chief Operations Officer. Also dann wird dann so thematisch sogar dann eingeteilt.
Ja, so, also mir ist schon klar, also ne, das ist nicht das Optimum. Das heißt nicht, dass es prinzipiell falsch ist, eine Frauenquote zu machen. Ich sehe es nur einfach irgendwo auch kritisch, ob das jetzt so die Lösung ist.
Ja, glaube ich dir.
So, ich bin auch ehrlich, so ein Mindset-Change gerade in so einem Aufsichtsrat Ü60 männlich bestückt herzustellen, ist jetzt vielleicht auch nicht der Quick-Win.
Nein, absolut nicht.
Vielleicht auch nicht eine reale Lösung. Es gibt 100% Ausnahmen. Ich will das gar nicht generisch jetzt irgendwie hier so überstülpen.
Nein.
So, und woran hoffentlich gearbeitet wird oder unbedingt gearbeitet werden soll, ist so ein Mindset-Change dann aber in den Generationen danach, dass wir irgendwann so eine Frauenquote nicht mehr brauchen.
Ja, genau.
So, das möchte ich nochmal sagen. Also ja, ich sehe die Frauenquote kritisch, weil ich finde, das kann einem auch dann negativ angehängt werden, im Sinne von, naja, du hast den Job doch eh nur, weil du eine Frau bist.
Ja.
Für etwas, für das du nichts kannst.
Ja.
Ne? Also Geschlecht ist zufällig.
Richtig.
Und ja, also deswegen sehe ich das ein bisschen kritisch, ob das jetzt so eine richtige Lösung ist.
Ja, verstehe.
Es ist der schnellste Weg, um da irgendwie Frauen mehr in die Posten reinzusetzen. Aber eigentlich ist es auch für mich, finde ich, hoffentlich nur eine temporäre Sache.
Absolut.
So.
Und es gibt eine ganz schöne Auflistung. Die drei häufigsten Namen in deutschen Vorständen sind Michael, Markus und Andreas. Ich gehöre leider nicht zu den Vorständen, aber mein Name ist, ich bin mir bei meinem Namen ehrlicherweise nicht ganz sicher, aber bei Michael und Markus bin ich mir ziemlich
Thomas.
Sicher, dass die unter den...
Thomas.
Thomas, richtig, vielleicht sind das die Top 3. Und wenn ich meinen Vorstand sehe, sind es exakt die drei Namen. Also, es hat einen Punkt.
Ja.
Okay, ja, vielen Dank, Anna. Und auch erstmal nochmal von meiner Seite vielen Dank, dass ihr uns auch schöne, konstruktive Fragen und Anregungen zeigt. Wir sind sehr auf konstruktives Feedback aus und deswegen finden wir das schön. Und an die Hörerin, die uns das die Frage gesendet hat, ich hoffe, wir haben zumindest ein bisschen eine Antwort gegeben. Und wenn nicht, gerne auch weiterhin fragen.
So,
Folge 5, ihr Lieben. Folge 5. Wahlen, Wahlversprechen und eine gewisse Wählerenttäuschung. Das war so in diesem Fall jetzt mal so mein Thema. Es geht darum, natürlich 2026 stehen Landtagswahlen an, besonders im Osten. Wir wollen jetzt gar nicht so stark auf Partei und wie etwas sein soll, sondern wir sind schon ein paar Tage auf der Welt. Was wird vor einer Wahl versprochen und was wird gehalten und die Folge soll auch darum gehen, dass wir so ein Mismatch empfinden, ich auf jeden Fall, dass wir sogar teilweise Dinge, die versprochen worden sind, nicht nur nicht gemacht werden, sondern das komplette Gegenteil.
Ja.
Wo ich denke, aber das ist schon eine andere Qualität und das macht so ein bisschen das Thema, ja, also wofür wähle ich denn, wenn ich mich so gar nicht mehr darauf verlassen kann, was schlussendlich gemacht wird. Und wir wollen heute das Thema, na gut, wir reden von Politik und auch Wirtschaft, kriegen wir das vielleicht mit Ideen gestemmt, wie Politiker und Regierungen, also Parteien, die dann eine Regierung bilden, so ein bisschen festgenagelt werden auf, ihr versprecht was, ihr müsst was tun. Und ihr werdet auch leistungsbeurteilt, wie wir das in der freien Wirtschaft halt auch jedes Mal werden. Gibt es da eine Möglichkeit?
Genau. Und wir haben uns da jetzt speziell die aktuelle Bundesregierung angeschaut.
Ja. Genau.
Ein bisschen vor und nach den Wahlen, an die Anfang 25 stattgefunden haben.
Richtig. Also, genau, das ist das Thema. Also die aktuelle Regierung, für alle, die es nicht wissen, wir haben eine Regierungskoalition aus CDU und SPD. Der Kanzler ist Friedrich Merz von der CDU. Und also ich erinnere mich noch, was für doch recht markige Sprüche gekommen sind. Links ist vorbei, war einer, dann Schuldenbremse, Neuschulden wird es mit mir nicht geben. Also eine kategorische Ausschluss von diesem Thema. Und
Steuererhöhungen
und natürlich auch Unvereinbarkeitsbeschlüsse Richtung gewissen linken und rechten Rändern in der Parteienlandschaft, mit denen arbeiten wir auf keinen Fall zusammen. Also das waren wirklich so markige Themen und es ist ja auch mal schön, wenn eine Partei für etwas steht und
ich würde sogar sagen, der Haupttake hier war ja, wir machen die Wirtschaft wieder fit.
Richtig.
Wir fördern das Wirtschaftswachstum. Ja. Es ist jetzt vorbei. Genau. Mit seit 2023 ist die Wirtschaft stagnierend, in 2023 leicht sinkend in Deutschland, im Vergleich zu anderen Ländern deutlich schlechter.
Ja.
So, das ändern wir jetzt.
Richtig. Und wir spüren das ja auch, ne? Die ganzen Wirtschaftszahlen, die, sag ich mal, doch Horrornachrichten, wie viele Stellen insbesondere in der gut bezahlten Industrie abgebaut werden, hier besonders auch die Autoindustrie zu nennen. Also wir merken das, die Strompreise, die wirklich sehr eng mit der Wirtschaftlichkeit eines Standortes zusammenhängen, sind auch hoch und werden auch weiterhin hoch bleiben. Aber das ist nochmal ein anderes Thema. Aber schlussendlich, die Wirtschaft soll vorangebracht werden. Also die, wie sagt man so schön, Root Cause Analysis, also die Begründung, das ist ein Thema, das ist wichtig, fanden wir zum Beispiel gut und man sollte das ja auch angehen. So, und das, so ist die Regierung gestartet. Dann kam es zur Koalition mit der SPD und es war ja auch ein Thema, die CDU war mit roundabout, was war das, irgendwas mit über 20 und glaube ich die SPD mit knapp der Hälfte, also so 12-13%. Also schon ein Miss, also wir haben schon einen klaren Juniorpartner in Anführungsstrichen und die CDU mit dem Hauptpartner. Was sich dann aber rauskristallisiert hat, ist, dass beide gleich quasi dann an der Regierung gefühlt beteiligt sind und halt auch mit den Themen, obwohl die eine Partei ja nur mit 12-13% überhaupt dabei war. Also sie.
Genau, also das ist ja dann so, wir wählen alle.
Genau. Also
offensichtlich muss ich jetzt keinem erklären.
Nein.
Und wenn sich dann aber die beiden Parteien zusammenschließen, und das ist mir ja jetzt auch nochmal so sehr stark bewusst geworden, dann hat quasi die kleinere Partei erstmal die Macht, obwohl sie viel Absolut. Weniger Wählerstimmen bekommen hat, die dann sagt, naja, ey, du brauchst uns, weil du hast zwar die meisten Wählerstimmen, aber lange nicht über die Hälfte, die du brauchst.
Ja.
Wir haben da ein paar Forderungen. Ich weiß, du hast das und das alles versprochen, wir machen die Wirtschaft fit, wir machen keine Schuldenpakete. Von so ein paar Sachen musst du jetzt aber mal Abstand nehmen, weil sonst kannst du halt nicht mit uns eine Koalition bilden.
Ja.
Und das Witzige ist, und ab dann haben ja auch, ist ja auch 50-50 das Sagen haben später. Also das bedeutet, jemand oder eine Partei, die gar nicht die meisten Wählerstimmen bekommen hat,
mit Abstand.
Hat auf einmal trotzdem echt einiges zu sagen. Und natürlich löst das dann eine Unzufriedenheit bei den Wählern aus, weil ich habe ja das gewählt, wovon ich mir was versprochen habe.
Genau.
Und dann kommt das nicht, weil die halt nicht genug Stimmen haben, fair, ne? Also andere Leute wollten halt was anderes. Aber nicht annähernd so viel. Also das ist für mich so eine Ungleichverteilung dann.
Richtig.
In dem, wer was zu sagen hat und wer dann da am Ende die Macht hat und dem, was dann passiert. Und das heißt, wir haben dann gerade gewählt, wir haben gerade die Wahlversprechen in der Hoffnung, dass sie auch nur ein bisschen irgendwie zum Tragen kommen, gewählt. Nur damit dann im Zweifel schon wenige Wochen später davon die Hälfte erstmal wieder in den Sack gehauen wird.
Richtig.
Und das ist halt super frustrierend.
Ja, absolut. Und darauf aufbauen, genau, da werden Wahlversprechen gemacht und wir wissen das alle, berühmt, berüchtigt. Wir hatten eine Rekordverschuldung mit diesem schönen Begriff Sondervermögen, wo wir schon von Billionen reden.
Ja, also Rekordverschuldung für Deutschland, nicht im Vergleich zu anderen.
Rekordverschuldung für Deutschland, roundabout 1 Billion. Nur mal so wie auch, also ich kann mich noch daran erinnern, die Regierung davor unter Olaf Scholz, da gab es die schönen Begriffe Wumms und Doppelwumms. Da haben wir groß diskutiert über Hunderte und 200 Milliarden. Und dann kommen wir nonchalant innerhalb von 2-3 Jahren auf 1 Billion, also 1000 Milliarden. Also eine Verschuldung, wo ich denke, oh liebe CDU, da habt ihr schon auch eure Prinzipien, die ihr vor der Wahl doch sehr markant und auch wirklich energisch bekämpft oder auch dafür gekämpft und geäußert haben, völlig über Bord geworfen. Okay, und dann kaufen wir das, sage ich mal. Es ist für Zusatz oder mehr Investitionen, ganz wichtiger Satz, zusätzliche Investitionen für Infrastruktur, Straßen, Bahn etc. pp. Eine schöne Sache. Und jetzt kam heraus, ne, wir brauchen uns nicht um die genauen Prozentzahlen streiten. Die sind je nach Wirtschafts-, aber jede, auch offizielle Wirtschaftsprüfung, kommen zurück und sagen, hör mal, der Großteil wird nur für Haushaltslöcher gestopft. Also ihr benutzt das viele Geld eben gar nicht für Dinge, die ihr versprochen habt.
Also eben nicht für Investitionen.
Genau.
Eben nicht für Dinge, die die Wirtschaft ankurbeln sollen.
Genau. Richtig.
Das, was ihr versprochen. Also zu sagen, wir machen keine Schulden und das zu brechen, ist das eine.
Ja.
Zu sagen, wir machen keine Schulden, wir fördern die Wirtschaft, dann Schulden machen, um nicht die Wirtschaft zu fördern. Also ich sage das jetzt mal ganz böse. Ein paar Sachen sind natürlich auch in Verteidigung und so reingeflossen.
Ja, ganz genau.
Aber viel auch eben nicht. Und so, das finde ich, ist halt dann so die Next-Level-Härte.
Genau, das finde ich auch wirklich so die Next-Level-Härte. Und es kommt, also Leute, also überlegt mal, ihr alle Zuhörer, ihr nehmt einen Kredit für Hausbau auf oder für einen Hauskauf auf. Und dann kommt ihr eine Woche später, fragt mal der Bankberater, und wie läuft's denn so? Ach nö, wisst ihr was? Ich habe einen schönen Urlaub gemacht. Ich habe das gar nicht für das Haus benutzt. Ich habe das zu 5% oder 20% für das Haus genutzt. Den Rest habe ich für meinen Jahresurlaub. Ich habe ein Sabbatical gemacht. Was würde dann
genau,
der Bankberater
und mein,
zu euch sagen?
Mein Gehalt steigt eigentlich auch nicht mehr.
Genau, mein Gehalt steigt
deswegen
halt auch
ich eigentlich
nicht
auch zukünftig schon immer mehr neue Schulden werde machen müssen.
Ja.
Das, ja, und vielleicht kann ich da einmal kurz
ja,
zu dem Thema Schulden nochmal eingrätschen. Ich habe nämlich
Auswirkungen.
Genau, die Tage vorgestern, Handelsblatt Today kann ich nur empfehlen. Haben wir auch bei Instagram empfohlen, der Podcast.
Unbezahlte Werbung. Ich wollte das immer mal sagen.
Gut. Ist ja nicht mal ein Produkt. Naja, wobei irgendwo schon. Man muss ja Handelsblatt ja bezahlen, wenn man es abonniert. Naja, anyways, der ist auf jeden Fall for free. Handelsblatt Today kann man sich anhören, ist ein Wirtschaftspodcast mit Wirtschaftsnews täglich. Und die haben vorgestern oder vor 3 Tagen, ist auch egal, mal darüber gesprochen, wie gerade die Sorge ist. Also es ist noch nicht, dass das passiert, aber es besteht die Sorge, dass Deutschland im AAA-Rating nach unten gestuft werden könnte in Zukunft. Also dieses AAA-Rating ist quasi das Rating der Kreditwürdigkeit eines Landes.
Ah, das wollte ich gerade nachfragen. Genau. Ah, das ist es.
Und da sind, ich glaube, 11 Länder weltweit, die wirklich mit AAA, also wirklich am kreditwürdigsten auf der Welt, gerankt sind. Und da gehört Deutschland auch dazu. Und jetzt ist gerade so dieses ganz große, wir gehören noch dazu.
Noch.
Ist natürlich ein bisschen dramatisch, aber von den Ökonomen nicht von ungefähr. Denn die Kreditwürdigkeit in diesem Ranking kommt eben so zustande, wie hoch verschuldet bin ich als Land.
Richtig.
Und wie viel Wirtschaftswachstum habe ich. Und jetzt, wo wir gerade Sondervermögen immer mehr Schulden aufgenommen haben, wo ja Lars Klingbeil drüber spricht, noch mal mehr Schulden aufzunehmen, gleichzeitig die deutsche Wirtschaft seit 2023 sinkt oder auch eher so um die 0% ist.
Mhm.
Und da ist, ne, was eben ein totales Mismatch ist, wir nehmen immer mehr Schulden auf, unsere Wirtschaft steigt aber nicht, kann es eben passieren, Sorge der Zukunft, dass wir eben nicht mehr als AAA unter die kreditwürdigsten Länder fallen, sondern nur noch in Anführungszeichen auf AA. Aber was das heißt, ist, dass dann zum Beispiel Kredite teurer werden, Zinsen steigen und die Wirtschaftlichkeit, auf die geguckt wird, sind so Dinge wie Bürokratie, Digitalisierung, Infrastruktur, das sind alles Dinge, in die hätte investiert werden müssen und die der Grund dafür sind, dass unsere Wirtschaft gerade eben, also unter anderem Corona, Ukraine-Krieg, Iran-Krieg, Ölkrise, das sind natürlich alles externe Faktoren, aber es ist eben nicht nur das.
Nein, wir haben
weil die hätten ja auch die anderen Länder und es gibt Länder um uns herum, auch in unserem Kontinent Europa, die deutlich besser wachsen als wir. So. Und
Polen
bei uns ist
Beispiel.
Es halt wirklich echt, sag mal so, interne Gründe sind eben die hohe Bürokratie, das nicht groß genuge Invest in die Digitalisierung, vor allem in die Infrastruktur. Auch da war gestern vom Handelsblatt nochmal ein Interview mit einem großen Chemiekonzern, Covestro, die auch gesagt haben, hey, jetzt wo der Rhein so wenig Wasser hat, können wir unseren Forderungen bei unseren Kunden gar nicht mehr nachkommen. Das heißt, wir müssen jetzt schon unsere Rohstoffe so einsetzen, dass wir nur noch Teilforderungen liefern nachgehen können und nur noch Teillieferungen tätigen können, damit wir das noch so lange, wie es geht, strecken können. Weil wir kommen gerade mit unseren Schiffen nicht über den Rhein. Und die alternative Infrastruktur, sprich LKW und Zug, ist eine Katastrophe.
Jeder weiß es, wir leben hier im NRW.
Und das sind halt so Dinge, so ey, wenn du schon Schulden machst, dann bitte doch in diese Dinge reinpacken.
Genau, und wer sich so ein bisschen wirtschaftlich auskennt, wie unser Wirtschaftssystem funktioniert, ist auch klar, jedes Wachstum hat erstmal Verschuldung quasi als Anfang. Ja? Ich nehme einen Kredit auf, mache etwas und schaffe mehr. Das ist das Prinzip so ein bisschen in der Wirtschaft. Das heißt, jedem Wachstum stehen auch Schulden. Also deswegen, das ist jetzt nicht alles negativ, aber wir kritisieren ja ganz klar an dem Punkt, boah, bitte, wenn wir uns schon diesen großen Batzen gönnen, ja, und wie gesagt, wir hatten schon Wumse, Doppelwumse und Sondervermögen, Militär oder Bundeswehr war ja auch schon da. Also, ne, wir nehmen jetzt in einem Turnus Geld auf und es kommt leider dann doch nicht so an, und wird sogar zweckentfremdet.
Zum Teil, ja.
Zum großen Teil. Dass es dann problematisch wird. Und wenn ich dann höre, ne, wer sich so ein bisschen mal politisch auskennt, unser Wirtschaftsminister der SPD, der Herr Lars Klingbeil.
Der ist Finanzminister, nicht
Herr Finanzminister, richtig. Ja. Von der SPD hat jetzt schon gesagt, auf die nächsten 3, 4, 5 Jahre ist das Haushaltsdefizit immer noch so groß. Bis zu 1 Billion müssen nochmal aufgenommen werden.
Und vielleicht für alle, die gerade so ein bisschen rufen, aber so schlimm verschuldet sind wir ja nicht. Das stimmt, 63% war es, glaube ich, bisher.
Bisher, 63%.
Und das wird jetzt aber eben, wenn dann nochmal diese Schulden aufgenommen würden, deutlich nach oben steigen.
Genau.
Und ja, andere Länder wie Frankreich sind deutlich mehr verschuldet als wir, aber das ist ja keine Ausrede zu sagen, naja, dann, denen geht es ja jetzt auch nicht bombastisch.
So, also, ne, da ist auch immer noch, alle, ne, dann kommt noch die EU darüber, wie die Transferzahlungen von verschiedenen Ländern zu anderen sind. Die Franzosen sind sehr, sehr hoch verschuldet, haben ähnliche Herausforderungen wie wir, größten Beamtenapparat, größte öffentliche Struktur, aber so, wo kommt denn Wirtschaft her? Ein schönes anderes Beispiel hatte ich gerade genannt, ist ja, die Polen sind am Prosperieren, die haben Wachstumsraten, da, die hatten wir das letzte Mal, glaube ich, in den 70ern, und da funktioniert das ja ganz gut, und das ist halt so dieses echt, wo ich denke, boah, ihr nehmt schon so viel Geld auf, dann kriegt ihr schon gesagt, hör mal, ein Großteil ist zweckentfremdet und es ist komplett ruhig. Also ich bin ein bisschen fast, also ich persönlich finde das immer so, also wenn wir sagen, also so dieses, dass da mal nicht, so diese Beschwerde kommt von uns Wählern, hier Leute, bitte macht euren Job. Also bitte macht das, wir gehen schon so viele Dinge mit, ja, von gebrochenen Versprechen, ihr erklärt uns das, warum wir so viel Geld aufnehmen, und dann macht ihr das trotzdem nicht. Und ich finde es bemerkenswert ruhig, dass wir da so damit weitermachen.
Also, ne, generell, es ist ja bekannt, was in der Wirtschaft nicht funktioniert. Also es gibt ja so viele Ökonomen, die aufschreien mit dem, was gemacht werden müsste. Und es ist ja auch kein, ja, dann sag doch mal, wie es gemacht werden muss oder so, dann wie sollen wir das denn wohl machen? Es gibt ja wirklich konkrete Pläne, wie was umgesetzt werden muss, was gemacht werden muss. Ne? Energiekosten senken, Strompreise senken, dass das ein Riesenhebel ist, bevor man überhaupt den Sozialstaat anfassen muss. Fasst doch erstmal den ganzen in den Energiekostenbereich an, dass die großen Firmen wie Chemiekonzerne, wie die Automobilindustrie, die ganzen Mittelständler, holt die doch erstmal ein bisschen aus ihrer Misere raus.
Genau.
So, und das ist, um beim Thema Wahlversprechen mal zu bleiben, ja etwas, was wir uns erhofft haben, weil ich sag mal jetzt nicht nur bei der CDU, aber generell hatte ich beim Wahlkampf bei den deutschen über die deutschen Parteien hinweg schon das Gefühl, dass da so dieser, ey, wir ändern jetzt was, wir machen die Wirtschaft jetzt besser,
das
ist so. Also jetzt,
auch.
Ne, so insgesamt so dieses Gefühl von, da sind jetzt Leute, die eine andere Regierung ist. Ja, auf eine richtig behinderte Art und Weise gescheitert, mittendrin, so Riesenaufruhr, dass jetzt so jemand kommt, eigentlich auch schon egal, wer dran ist, aber egal, wer da jetzt an der Regierung dran ist, der jetzt kommt und sagt, wir reiten den Karren jetzt aus dem Dreck, wir ziehen den Karren jetzt aus dem Dreck, wir reiten euch jetzt aus der Scheiße raus. So.
Ich hab's geglaubt, also wie gesagt, egal welche Farbe, aber ich hatte das auch genau das Gefühl, so, boah, okay, ihr habt das erklärt jetzt, gut, dann müssen wir die Schulden.
Ja, also ihr seht's doch, Leute, ihr müsst es doch noch besser wissen als wir.
Ja.
Es ist, so.
Ja.
Und Ja, weiß schon gar nicht mehr, was ich gerade sagen
wollte. Aber vielleicht nochmal zu dem Thema hohe Energiepreise. Ja, wir haben sehr hohe, ne, dann, wir brauchen uns nicht streiten, ob es jetzt die höchsten in der Welt, in Europa ist. Wir haben eine globale Wirtschaft. Das heißt, wer die günstigere Energie hat, der gewinnt bei der Produktion. Full stop, ganz einfach. Voll. Dann ist egal, da brauchen wir jetzt nicht, wie viel Cent ist in Deutschland, Frankreich und warum auch immer in irgendwelchen anderen Ländern. Wir sind eine globalisierte Wirtschaft und wenn wir auch nur die EU nehmen oder auch globalisiert, heißt das, sobald einer doppelt so viel, ein Drittel mehr Energie bezahlen muss für Produktion, dann sind wir schon, dann müssen wir entweder günstiger bei, wie wir produzieren oder unsere Produkte müssen die Gewinnprämien liefern, dass die so viel besser sind, dass man sagt, naja gut, das mehr an Kosten ist gerechtfertigt. Und ich glaube, diesen Punkt, also dieses Argument spürt leider gerade die Autoindustrie. Ne? Ja.
Kommen da noch Exportthemen hinzu, ne? Ja, schon überholt. So, das ist jetzt auch gar nicht hier unbedingt das Nein, Thema. Wir wollten gar nicht unbedingt einen Wirtschaftspodcast machen. aber das ist halt so ein bisschen der Grund für die Enttäuschung.
Ja.
Ne, jetzt gibt es dann welche, die sagen, naja, aber es sind ja jetzt auch irgendwie erst anderthalb Jahre oder wenn man es mal ganz genau nimmt mit der Transition Phase, dann ist es ja eigentlich auch nur ein Jahr und
so. In
der Zeit ist dann ja auch noch mehr mit Iran-Krieg und dieses und jenes und da passiert immer so viel, aber es passiert immer so viel. Boah, sorry, aber es passiert immer so viel.
Richtig. Und ja,
das kann doch nicht für immer die Ausrede sein.
Nee, bitte. Und auch jetzt, ich weiß, wir sind eine Hochinformationsgesellschaft. Wir kriegen jeden Krieg mit. Ne? Früher war alles besser. Da hatten wir Ost und West, full stop. Ja? Da war der Feind war die Sowjetunion und für die Sowjetunion war der Feind der Westen, full stop. Wir hatten zwei Pole. Jetzt haben wir sehr, sehr viele Kriege und es gab schon immer viele Kriege, wir kriegen jetzt sogar noch nicht mal alle Kriege leider Gottes mit. Und das immer so als Argument zu nehmen, ist dann auch, es hört sich jetzt gemein an, aber es ist dann auch ein bisschen sich leicht machen wollen, ne? Wegen denen. Natürlich hat das Auswirkungen. Iran,
gerade mit der Hormuzstraße.
Russland, ne? Ukraine, alles gut.
Ja, wir sehen halt jetzt, wo wir uns abhängig gemacht haben.
Ja,
und,
richtig.
Und da ist selbstverständlich, kann dann immer nicht. Wobei, das stimmt gar nicht so richtig. Also, ne, klar, die jetzt regieren, die haben dann jetzt im Zweifel irgendeine Scheiße von irgendeinem Vorgänger. Witzigerweise war ja aber die CDU auch ganz lange am Start. So, und ja, klar, jetzt baden sie halt selber ein bisschen was aus. Also, das es ist ja, wir haben ja nicht 20 Parteien, so dass immer irgendwer was macht. Also, es ist ja schon, dass das als Gemeinschaft ja auch jeder mal ein bisschen, aber jeder ist dann auch mal wieder dran. Also, das.
Jeder ist mal dran und. Wir haben sogar Konsistenzen. Liebe Leute, ich bin 42 und ich habe das mal überschlagen. Ich bin 42 Jahre und kenne 32 Jahre zwei CDU-Kanzler.
Ja.
Ich kenne Helmut Kohl, der hat 84 gestartet, glaube ich, um die 80er anfangen, mein Geburtsdatum, und dann Angela Merkel auch. Also ich kenne alleine 32 Jahre nur zwei Kanzler. Ja? Also das muss man auch ganz
und
klar sagen.
Die Ausreden finde ich, natürlich sind das Gründe und die sind echt und die sind valide und die haben einen Impact.
Genau.
Aber das immer wieder dann im Sommerinterview zu sagen, ja, aber es ist doch auch alles so schwierig.
Ganz ehrlich, und da kommen wir jetzt gleich mal, können wir ja schon fast gleich zu dem Punkt, wie kann man denn incentivieren? Ja. Also wie kann man denn das ändern? Weil,
also,
wie du den Punkt gerade sagst, gib mir kurz die Zeit, ich habe da jetzt auch keine Lust, dann jemanden wirklich wie ein Bundeskanzler bei so einem Sommergespräch da zu sitzen und wirklich, tut mir leid, das ist, alle sind so gemein zu mir und das ist ja so ein anstrengender Job. Du hast es dir ausgesucht.
Ja, natürlich in der Hoffnung, dass er irgendwie alleine regiert und dann, das ist noch der Punkt, bevor wir zu dem Inzentivierungsvorschlag kommen, ist so dieses, ich lese ja gerade das Bückbürgertum
Von Ulf Poschert.
Aber das, also,
Grüße gehen raus.
Es ist aber tatsächlich ein interessantes Buch. Ich will da jetzt gar nicht groß Werbung für machen, aber und auch nicht viel, jetzt ewig lang drüber sprechen, aber es geht quasi darum, wie um die bückende Mitte.
Ja.
Also so die politische Mitte, die sich hier und da klein macht.
Ja.
Und ne, genau diese Mimimi-Haltung, dieses ach, ich bleib mal irgendwie ruhig, ich ziehe mich mal irgendwie ein bisschen ne, zurück, das läuft schon alles irgendwie.
Ich habe es mir gut eingerichtet, ja, aber ich möchte nicht so viel. Boah.
Oder dann auch, ne, Merkel, nee, ich bin total gegen Atomausstieg. Atomausstieg machen wir auf gar keinen Fall, weil ansonsten erneuerbare Energien, da sind wir noch nicht so weit, das ist noch zu teuer, das kriegen wir noch nicht hin. Dann passiert Fukushima, dann schreit die Gesellschaft auf, oh mein Gott, das ist alles so schlimm. Also es war ja auch schlimm, ne? Aber so, dann schreien alle auf, verständlicherweise. Und das Erste, was die Politik macht, ist zu sagen, ah ja, ich habe eigentlich auch schon wieder vergessen, was ich gestern gesagt habe, lass mal ganz schnell aus allen, das denken wir jetzt auch gar nicht zu Ende, aber wir steigen jetzt mal ganz schnell aus der ganzen Atomkraft raus. Das ist auch wieder so, Wahlversprechen, passiert eine Sache, okay, wir denken jetzt nicht drüber nach, wir machen direkt eine emotionale Soforthandlung. Ja. Und ein bisschen so ist es jetzt auch wieder.
Ja. Und vielleicht mal ganz kurz eine Zeitnotiz, das ist mir wirklich sehr, sehr wichtig. Und das wissen die Japaner auch und frag wirklich mal Japaner. Es sind fast ausschließlich die Menschen aufgrund des Tsunamis gestorben. Der Tsunami war's. Das war die Katastrophe. Das wollte ich nur mal ganz klar sagen. Es wird ja immer, das war, ja, der Reaktor wurde angegriffen, der war zu nah dran, der Tsunami ist darüber gerollt. Die Toten, die dort gestorben sind, das war der Tsunami.
Direkt, ne? Gab natürlich noch ein bisschen danach Impact.
Ja.
So, aber vom Prinzip her, worum es geht, ist, und wenn die Entscheidung nach längerer Prüfung gefallen wäre,
ja,
nach einer Langzeitstudie, nach ein bisschen Abwarten und man wirklich mit, und vor allem eben nicht auf einer emotionalen Basis, sondern auf einer ökonomischen Basis getroffen worden wäre. Und dann wäre immer noch die Entscheidung gewesen, ja, wir schalten die ab, alles gut. Mhm. Aber dieses Bücken vor Emotionen ist, glaube ich, etwas, was man als Politiker
nicht
anders, genau, nicht machen sollte und dann auch mal aushalten muss.
Ja.
Also nimm das als Anreiz und guck's dir an.
Ja.
Aber mach das nicht, damit du dann gemocht wirst und damit du dann, dann wirst du eben nicht wiedergewählt. Und das ist so das Ding.
Ja,
dann, genau. Dann wirst du eben nicht wiedergewählt. Dann finden dich die Leute vielleicht kacke, weil du es nicht gemacht hast. Ja. Vielleicht in 10 Jahren, danken sie es dir aber, weil wir dann nicht ultra hohe Energiekosten haben und da stattdessen lieber wieder Gaskraftwerke nutzen.
Ja.
Anstatt, dass wir da irgendwie noch bei geblieben wären. Nur mal so als Beispiel. Aber das ist halt so dieses, ich mache meine Versprechen, und dann ändere ich sofort wieder, weil ich muss mich irgendwie bücken, ich mache mich abhängig oder ich habe so eine Angst, dass ich nicht wiedergewählt werde. Und das ist, bringt uns eigentlich eine schöne Überleitung zum Thema Incentivierung.
Ja, perfekt.
Weil mir geht es voll auf die Nerven, dass so viele Politiker und Parteien nur in dem Interesse handeln, wiedergewählt zu werden und nicht in dem Interesse mit, ich mache jetzt was, von dem ich denke und weiß, dass es dem Land guttun wird. Ich wurde ja obviously auch einmal gewählt, sonst hätte ich die Chance ja gar nicht, das zu tun. Und ich mache das jetzt. Und wenn das die Konsequenz hat, dass ich danach nicht wiedergewählt werde, so be it.
Ja.
Aber ich gebe trotzdem mein Bestes, das Richtige für das Land zu tun.
Ja.
Und das würde ich mir wünschen. Und das, da werden wir gar nicht hinkommen, wenn das so weiterläuft wie bisher. Und deswegen hatte ich letztens die Idee.
Super Idee.
Die Bundesregierung wie ein Vertriebssystem zu incentivieren quasi.
Mhm.
Und so, so einem, so in der Art, also das ist natürlich jetzt kein zu Ende gedachtes Ding, aber ich mache Wahlversprechen und die müssen smart sein. Sprich, die müssen messbar sein, ne, und greifbar und so, dass ich quasi nachvollziehen kann, dass das wurde versprochen. So soll das umgesetzt werden, das soll das Ergebnis sein.
Ein unsmartes Ziel ist zum Beispiel, ich möchte in einer Woche Weltfrieden schaffen.
So.
Das ist nicht in deiner Macht, das kann man nicht, das ist unrealistisch.
Ja, aber, und es muss ja aber auch, es muss ja gut messbar ankriegen, vielleicht, ja, so, aber ne, so zum Beispiel, ich möchte keine Schulden aufnehmen.
Richtig.
Da kannst du direkt aufs Konto gucken, also so. Ist ein super smartes Ziel.
Ja.
Und das ist ja, es gibt ja x Wahlversprechen, es gibt ja ein Riesenwahlprogramm. Also eigentlich quasi das Wahlprogramm muss smart sein.
Ja.
Dann muss es eine Instanz geben, die das natürlich objektiv, schon mal Schwierigkeitspunkt Nummer 1, kontrolliert.
Ja.
Und dann muss, finde ich, die Regierung, ich sag mal jetzt nicht 100%, weil ich glaube, das ist auch unrealistisch, dann schaffen wir es gar nicht mehr, aber zu einem prozentualen Anteil umsetzen.
wie manche Leute, vielleicht kennt ihr das in eurem Unternehmen, ihr habt Ziele, zu wie viel Prozent habt ihr dieses Ziel erfüllt?
Genau.
Und daran hängen.
Und den Bonus gibt es zum Beispiel, Boni. Ist bei mir eine Bonusdeckelung, ich muss 75% erreichen, sonst gibt es gar keine Ausschüttung erst. So.
Genau, so ein Auslöse.
Die 75, so egal, Level. Ne? Aber das ist halt erstmal kontrolliert werden muss und dass dann ein gewisser Prozentsatz davon auch wirklich eingereicht werden muss, dass ich das gemacht habe, dass ich mein Wahlversprechen gehalten habe, dass das, was in meinem Wahlprogramm ist, zu 70% umgesetzt wurde. Und sonst, wenn ich das nicht schaffe, dann darf ich nicht mehr zur nächsten Wahl antreten oder nicht zu den nächsten zwei Wahlen.
Ja.
Sowas wie zum Beispiel, hey, ich kann mich nur wieder wählen lassen, wenn ich auch das gemacht habe, wofür ich dran war, weil das ist mein Job. Ich kann meinen Job nur weitermachen, wenn ich das gemacht habe, wofür ich dran war und nicht, wo ich jetzt emotional hingespielt habe, in der Hoffnung, dass mich irgendwie welche wählen, weil wenn wir mal ganz ehrlich sind, ist das ja auch in den seltensten Fällen so, oder? Also
ich finde, wie gesagt, jemand, der in der freien Wirtschaft arbeitet, der kennt das. Aber, ne?
Ja. Und das fände ich einfach super.
Ja. Und
also, soll man wirklich festnageln mit,
ja.
Und das, was dann, was es für ein Resultat mit sich zieht, ist ja, die Wahlprogramme werden ehrlicher.
Mhm.
Und die Emotionen werden da ein bisschen rausgenommen, weil wie oft sind Wahlversprechen auch so voll emotionalisierend.
Yeah.
Ne, so die Grünen mit, hey, wir machen was fürs Klima und wenn ihr uns nicht wählt, dann wollt ihr nicht, dass Tiere gesund leben, dann wollt ihr nicht, dass die Natur gesund lebt. Nein, also das ist darum. Ja, natürlich wollen wir das alle nicht.
Yeah.
Natürlich möchte ich nicht, dass es irgendwas mit der Umwelt schlechter wird, dass die Natur verabsagt.
Emotionalität schlägt immer rational.
So, natürlich will ich keinen Atommüllendlager hier irgendwie in der Umgebung haben. Natürlich will ich aber auch gleichzeitig nicht ein Windrad in meinem Garten. Also so, das sind ja alles so emotionale Themen, wo ich denke mir so, ja, klar, aber das ist ja kein smartes Wahlversprechen, Wahlprogramm. Und vielleicht würde so eine Incentivierung ja auch mal dabei helfen, diese beabsichtigte Emotionalisierung der Wähler einzudämmen.
Ja.
Weil du emotionalisierst die Wähler, die wählen dich und dann lieferst du es nicht ab.
Genau.
Das ist ja das, was super oft passiert.
Und ich habe ja auch gerade gesagt, ich bin schon ein bisschen länger auf der Welt. Wie häufig habe ich denken schon...
Du bist richtig alt langsam, so oft, wie du das sagst. Wie häufig
habe ich schon Entbürokratisierung, sozialer Wohnungsbau. Wisst ihr noch, wo Olaf Scholz, die Regierung davor, 100.000 Wohnungen pro Jahr bauen wollte? Also wir kommen immer wieder mit den gleichen Argumenten. Und das ist so traurig. Die wissen, was gemacht werden muss, aber sie machen es nicht und können immer weiter, die versprechen dann jedes Mal auf neue, entbürokratisieren. Wir nicken dazu ab, ja, brauchen wir, richtig. Wir brauchen das, wir brauchen dies, wir brauchen jenes. Niedrige Energie, gute Löhne, Wohnungen, wirklich grundlegendste Dinge. Und das kenne ich jetzt schon alle 4 Jahre, höre ich das.
Ja. Digitalisierung, Schulen sanieren, Infrastruktur.
Bürokratieabbau. Also das sind so...
Alles, ja, immer wieder. Also, und wenn man das jetzt mal mit einem smart und incentivierten System abbilden müsste, dann würde vielleicht auch mal, und vor allem weißt du als Wähler dann auch mal wirklich, was du wählst und was du bekommst.
Ja, stell dir mal vor.
Wenn du weißt, du musst das Wahlprogramm in Anführungszeichen nur lesen und du weißt, dass 70% davon kommen müssen, wenn du die wählst, dann können wir doch auch alle
in der Regierung sind, ne?
So ein bisschen ehrlicher wählen und noch informierter wählen, anstatt von, okay, ich lese mir das Wahlprogramm zwar durch und ich gucke mir alle TV-Duelle an und ich fuchs mich da voll rein, nur damit dann 2 Wochen später sowieso nichts davon mehr kommt. So, die Frage ist nur dann, und da meine ich, das ist nicht zu Ende gedacht, was ist denn, wenn du da eine Koalition hast aus 2 oder 3 Parteien?
Und gerade ist mir der Gedanke nämlich gekommen, weil das, was wir gerade skizziert haben, gilt ja in Idealform, wenn eine Partei hat die absolute
Mehrheit. Was ja nur noch selten der Fall ist.
Jetzt haben wir sogar teilweise Koalitionen mit 3, aber nehmen wir jetzt erstmal mit 2. Da würde ich auch sogar sagen, wir bleiben bei dem Prinzip, dann habt ihr aber immer noch klare Themen, das muss umgesetzt werden zu einem gewissen Prozentsatz, das wollen wir. Und dann Themen, über die man weiterhin streiten kann, dass du dann von diesen 75% nochmal einen gewissen Prozentsatz wegnehmen kannst, damit du in Verhandlungen mit dem Gegenüber kommen kann. Das war so meine erste Idee, die jetzt
Ja, ich finde
es
generell
ist.
Halt schwierig, weil das ist ja dann quasi, was dann passiert. Also was ist, wenn sich die Wahlprogramme dann widersprechen? Denn im Zweifel kannst du dann vielleicht keine Koalition bilden. Dann haben wir wahrscheinlich 20.000 Mal Neuwahlen. Also das meine ich mit dem, es ist nicht zu Ende gedacht.
Ja, und die Deutschen haben ja auch ne, so Themen wie Minderheitsregierung. Das kennen wir in Deutschland nicht. Das machen viele andere Länder auch. Also so dieses, wie bekomme ich Mehrheiten beschafft? Wir Deutschen kennen nur Koalition. Mehr nicht.
Ja.
Andere Länder kennen Minderheitsregierungen, also ja, so, wo du dann nicht die Mehrheit hast,
in der
aber
Theorie,
trotzdem in die Regierung gehst.
Das ist dann natürlich ein großer Mehraufwand, aber wenn du das Spiel wirklich gut zu Ende spielen wollen würdest, auch mit einer Koalition, müsstest du Wahlprogramm, ne, so mit, okay, ich muss mich dran halten, echtes, ehrliches Wahlprogramm, dann wird gewählt.
Ja.
Vielleicht gibt es ja dann sogar mal eine Mehrheit, wer weiß. So sagen wir, es gibt die Mehrheit nicht. Und dann geht es darum, welche Koalitionsmöglichkeiten gibt es? Es gibt ja meistens, ich sag mal, drei.
Ja.
Zwei oder drei Möglichkeiten.
Ja, ja.
Dann müssten die in, ja, vielleicht in einer Kurzform, weil sonst vergeht so viel Zeit, aber in der Theorie müssten die dann gemeinsame Wahlprogramme nochmal schaffen und die nochmal zur Abstimmung stellen. Und dann greift darauf das Incentivierungsprogramm.
Ja, gute Idee,
also, ne,
gute
dann,
Idee,
dann müssen wir das Ganze gut digitalisieren, damit die Bürokratie nicht ins Unendliche geht. Aber so.
Das ist gut. Ja.
Der einzige Weg, wie das funktionieren kann, ist, glaube ich, so.
Ja.
Ne, dann haben wir, gibt es zwei oder drei Koalitionsmöglichkeiten.
Ja.
Die schließen sich jeder einen Tag ein. Dann auch mal schön mit ein bisschen Zeitdruck.
Ja.
Müssen dann nochmal neue gemeinsame ehrliche Wahlprogramme und dann wird nochmal für drei Koalitionen abgestimmt.
Boah.
Und alle. Alle Wahlstätten gerade so, please don't do it, please don't.
Ja, also ich würde jetzt mal so sagen.
Alle Wahllokale so, please shoot me now.
Wir haben jetzt mal so einen kleinen ersten Lösungsvorschlag jetzt mal platziert. Vielleicht an alle Zuhörer, die vielleicht sogar auch in der Politik sogar arbeiten.
Sagt uns bitte, wie ihr das findet.
Bitte mal Feedback. Ob das überhaupt möglich ist, ob das überhaupt Sinn macht. Aber ich finde, also das war jetzt unser Anliegen, mal zu sagen, wir sind ja enttäuscht, wie mit Wahlversprechen umgegangen ist. Und wir wollen so ein bisschen so eine Verbindlichkeit mit reinbringen. Ne?
So.
Ich freue mich, wenn ihr, oder wir freuen uns, wenn ihr
dazu mal ein bisschen
mal so Feedback
kommt.
Gibt. Ja, so, nee, das ist so, kompletter Blödsinn.
Was hat gerade geraucht?
Ey, auf die Idee ist ja noch gar keiner gekommen.
Stimmt.
Genial.
Nicht.
Also, ihr seht, es kann alles sein. Ja, ich würde sagen. Ja.
Vielleicht nochmal zum Abschluss.
Ja.
Möchten wir uns dafür entschuldigen, dass wir mal jetzt 2 Wochen Pause hatten.
Ja.
Urlaubsbedingt. Aber jetzt sind wir erstmal wieder da. Wöchentlich.
So.
Wollte ich nochmal sagen.
Ja,
schön.
Machen wir. Dann.
Wir wünschen euch ein schönes Wochenende.
Ja, ein schönes Wochenende und tschüss.
Tschüss.